Deutschlandfunk, Andruck.
Von wirtschaftsliberal und rechtskonservativ über rechtspopulistisch bis zu rechts- und rechtsextrem. Die AfD hat von Anfang an die Radikalisierung in ihr Programm gepflanzt. Und die Saat ging auf. Ebenso wie die Rechnung, den etablierten Parteien mit dieser Strategie Stimmen abzunehmen bzw. frustrierte Nichtwähler zu mobilisieren. Bei den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg vor einer Woche gab es nun die ersten Dämpfer. Die AfD rutschte in beiden Bundesländern auf unter 10% ab. Auch von der Korruptionsaffäre in der Union konnte die Partei nicht profitieren, obwohl das zu einem ihrer Narrative passt, dem vom korrupten etablierten Politikbetrieb, den es abzulösen gelte. Passend zu dieser Zäsur in der Erfolgsgeschichte der AfD ist nun das Buch der Journalistinnen Katja Bauer und Maria Fiedler über die Methode AfD erschienen. Ein sehr ausführliches Buch zu einem sehr komplexen Gegenstand. Beide haben die Partei lange beobachtet und zu ihren Verflechtungen recherchiert. Ich konnte mit einer der Autorinnen, mit Katja Bauer, über das Buch sprechen und habe sie zuerst gefragt, ob die Verluste bei den Wahlen damit zusammenhängen, dass das Hauptthema der Partei, Migration, gerade so gut wie keine Rolle spielt.
Also ja, das Hauptthema, die Migration, spielt gerade so gut wie keine Rolle. Darunter hat die Partei vor allem, das konnte man ganz gut sehen, zu Beginn der Pandemie gelitten, als praktisch die Zustimmung im Netz auf einmal wegsackte, weil die Themen wegsackten. Bloß jetzt mit Blick auf das Wahlergebnis in Baden-Württemberg und auch in Rheinland-Pfalz ist es, glaube ich, wichtig, so ein bisschen dahinter zu schauen. Die Partei hat verloren, ja, aber als Wahlschlappe das zu sehen, greift aus meiner Sicht ein bisschen zu kurz, weil die enorme Zustimmung 2016, mit der die AfD zum Beispiel in Baden-Württemberg damals 15,1% erreicht hat, ist ja damals vor dem Hintergrund der politischen Debatte um die Flüchtlinge zustande gekommen. Und wenn man sich jetzt auf die 5 Jahre konzentriert, die seitdem ins Land gegangen sind, dann sieht man, da hat es eine Fraktionsspaltung gegeben, weil man sich nicht mal auf die Ausgrenzung eines antisemitischen Abgeordneten einigen konnte. Es gab zig Tabubrüche, Skandale. Zuletzt gab es den Verfassungsschutz, der die Partei massiv ins Visier nimmt. Und es gibt den innerparteilichen Streit und die historisch einmalige Situation mit der Pandemie. Und trotz allem kommt die Partei auf knapp 10%. Und das ist aus meiner Sicht die zweite Botschaft dieses Wahlergebnisses. Es gibt eine stabile Kernwählerschaft, die sich von all dem nicht abschrecken lässt.
Sprechen wir mal genauer über dieses ja sehr erfolgreiche Programm. Vom Stammtisch in den Bundestag könnte man das ja zusammenfassen. Man fängt also Ressentiments, Ängste, Feindbilder auf, die aus guten Gründen sonst kaum jemand im öffentlichen politischen Raum reproduziert. Gauland hat das mal genannt, dem Volk aufs Maul schauen. Was genau sind die Bausteine der Methode AfD?
Das ist ja genau der Punkt, den wir versucht haben, in unserem Buch zu schildern, weil im aktuellen Tagesgeschäft die Geschichte dieser Partei wahrgenommen wird als so eine Aneinanderreihung von Tabubrüchen. Und dann geht häufig die Erkenntnis unter, dass das Methode hat und einem langfristigen Ziel folgt. Und diese Methode AfD zielt letztendlich darauf ab, erstens den Diskurs zu verschieben, indem man immer wieder den Sprachraum erweitert. Zweitens das Vertrauen in die politischen Entscheidungsprozesse zu zerstören, indem man sie auch diskreditiert und nicht nur sachlich kritisiert. Drittens die parlamentarischen Institutionen verächtlich zu machen, also so in einer Grundgegenposition zu den Institutionen zu gehen, ihre Glaubwürdigkeit anzuzweifeln. Und viertens auch den politischen Gegner einzuschüchtern und zum Schweigen zu bringen. Am Ende kann dabei rauskommen, dass die Demokratie von innen heraus angegraben oder untergraben wird. Auf jeden Fall geht es darum, die geistige Lufthoheit zu erreichen, um dann am Ende die politischen Verhältnisse umwälzen zu können.
Und es geht auch immer um Aufmerksamkeit. Sie schreiben auch über die Medienkompetenz der AfD, die sie ja schon aus ihrer vorparlamentarischen Zeit mitgebracht hat, die eben einzig auf Aufmerksamkeit und auf Verbreitung zielt. Wo liegen genau diese Stärken dieser Medienkompetenz?
Ja, das war sehr gut zu sehen, als die Partei eben in den Bundestag einzog. Die AfD war und ist bis heute die Partei mit den höchsten Reichweiten in sozialen Medien. Sie hat von Anfang an die anderen mit ihren Zugriffszahlen auf Facebook und YouTube überrascht. Und was ihr hier gelingt, ist, dass sie im Prinzip eine eigene Gegenöffentlichkeit erschafft, die zu ihrer Ideologie und ihrer Wahrnehmung der Wirklichkeit passt. Dazu gehört zum Beispiel dass sie schneller ist als die anderen. Also in dieser Welt nennt man das Rapid Response. Das heißt, wenn was Relevantes passiert, zum Beispiel ein Kriminalfall oder zum Beispiel der Brand des Flüchtlingslagers in Moria, dann reagiert die Partei blitzschnell. Sie ist mit ihrer Deutung der Ereignisse als Erste im Netz und die anderen sind schwupps in der Defensive. Und auch wenn die Wahrheit dann am Ende viel differenzierter ist oder gar anders, das Vorurteil verfestigt sich so.
Sie schildern an einigen Beispielen, wie Götz Kubitschek, der Stratege der Neuen Rechten, der identitären Bewegung in Deutschland, mit Vorlagen und Strategien direkt eingreift in die Radikalisierung und in das Geschehen der Partei. Das war etwa, wie Sie schreiben, bei der Wahl des FDP-Kandidaten zum Ministerpräsidenten in Thüringen der Fall. Können Sie einen dieser Fälle noch mal nachzeichnen?
Also in Thüringen konnte man eher beobachten, wie Kubitschek nach der Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten diesen Coup öffentlich analysiert hat. Dieses öffentliche Reflektieren, also das macht er aus seinem Blog, dieses öffentliche Reflektieren, Einordnen und Ratschläge geben, ist so eine typische Form, die sah man auch zum Beispiel nach der Demonstration von Chemnitz, die der AfD viel Kritik einbrachte, weil sie dort mit Neonazis demonstriert hat. Ein Beispiel für seinen Einfluss im Vorfeld aber ist zum Beispiel die Gründung der extrem rechten Strömung des Flügel. Dafür hat er den Entwurf der sogenannten Erfurter Resolution geliefert. Man muss sich dabei klar machen, dass die Verbindungen weit in die Vergangenheit reichen. Das wird in der Öffentlichkeit oft gar nicht so wahrgenommen. Also Kubitschek selbst sagt, in der AfD engagierten sich sehr viele Menschen, die er in den 25 Jahren zuvor kennengelernt habe. Er hat mal gesagt, die hätten im Dämmerschlaf in ihren Zivilberufen gelegen und seien dann auf einen Schlag aufgewacht.
Das war ja sozusagen die Arbeit im vorparlamentarischen Raum und etwas, was die Neue Rechte selbst gar nicht gewagt hat, den parlamentarischen Arm zu gründen. Das war auf einmal da und das wurde genutzt, richtig?
Genau. Und mit diesem Aufkommen der AfD hat Kubitschek auch richtig eine Chance gewittert. Also er hat kurz danach mal notiert, da ging es ja damals um den Euro, und da hat er mal notiert, das Thema Euro sei das feine Thema, das Türöffner-Thema. Und unsere Themen, hat er gesagt, die kommen hinterdrein gepoltert, wenn wir nur rasch und konsequent genug den Fuß in die Tür stellen.
Ja, und dieses Thema dient der Partei ja auch immer noch dazu, den Anschein beizubehalten, es ginge ihr nicht um einen radikalen Rechtskurs, sondern um andere Themen. Sie lassen ja auch Aussteiger zu Wort kommen, also Personen, denen der offene Rechtskurs dann doch zu weit geht. Aber selbst deren Äußerungen wirken nicht wirklich gemäßigt. Da ist sehr viel Kriegsrhetorik dabei. Kann es überhaupt noch Gemäßigte in der AfD geben?
Also ich glaube, das Wort kann man nur noch als Selbstzuschreibung betrachten. Und es steht auch in der Partei nicht so sehr für eine inhaltliche Beschreibung, sondern eher für eine Form. Es ist das Ziel, weniger krawallig und provokativ aufzutreten und auf diese Weise Inhalte zu vermitteln.
Trotzdem scheint es ja dem Vorsitzenden Jörg Meuthen irgendwie noch zu gelingen, diesen Schein zu bewahren. Er sei mit vielem nicht einverstanden. Sie entkräften das aber in dem Buch.
Ja, also Meuthen ist ein Mann, der sprachlich und auch vom Habitus her immer noch mit dieser Darstellung der sogenannten Professorenpartei verknüpft wird. Sicher ist er auch inhaltlich, zum Beispiel jetzt in der Sozialpolitik, nicht auf demselben Kurs wie der Rechtsaußen Björn Höcke. Aber die Strategie, die er und auch Vertreter wie zum Beispiel Georg Pazderski in Berlin beispielsweise in Talkshows ganz erfolgreich anwenden, ist die der Selbstverharmlosung. Also Selbstverharmlosung, das bedeutet schlicht die Idee, harmloser zu erscheinen, als man ist, um bürgerlich-konservative Wähler anzusprechen. Dazu gehört es zum Beispiel, dass man sich ständig als bürgerlich, als Partei der Mitte, als Teil der bürgerlichen Mehrheit bezeichnet. Also ein Beispiel dafür ist Alexander Gauland, der ja noch letztes Jahr den inzwischen aus der Partei entfernten Andreas Kalbitz lange als genauso bürgerlich wie ich bezeichnet hat. Oder eine andere Taktik ist, immer wenn man zu konkreten Grenzüberschreitungen gefragt wird, mit Unwissen zu reagieren. Es geht also darum, eine emotionale Barriere einzureißen, indem man Normalität signalisiert.
Wenn man jetzt mal den Ost-West-Vergleich in der Partei anstellt, kann man sagen, je radikaler, desto erfolgreicher?
Ich glaube, so kann man es nicht ganz unterteilen, aber der Spur nach schon. Auch der Landesverband Baden-Württemberg ist ja zum Beispiel nicht unradikal. Ja. Im Osten fällt, glaube ich, habituell eine gewisse sprachliche Radikalität, eine härtere Systemkritik, die Verbindung mit Straßenprotesten einfach auf einen anderen Resonanzboden als in Baden-Württemberg.
Sie enden Ihr Buch mit 5 Thesen. Die erste lautet, die AfD wird bleiben. Ist die AfD also mittlerweile so etabliert wie die französische Rechtsaußenpartei Rassemblement National?
Also im europäischen Vergleich ist Deutschland ja ein Nachzügler, was die Etablierung von Rechtsaußenparteien angeht, was sicher mit der erhöhten Sensibilität zu tun hat aus der Geschichte heraus, aber weniger mit dem existierenden Meinungsspektrum. Also die Partei hat ein Wählerreservoir. Und ich glaube, diese nächsten Jahre werden darüber entscheiden, wie sie sich weiter etabliert. Das hängt auch davon ab, ob sie sich weiter radikalisiert oder ob sie so einen Spagat schafft.
Sie schreiben, diese Partei braucht Krise, sie braucht das Misstrauen in die Politik, um stark zu sein. Und ihr Rat an die Bundestagswahl ist, konstruktive Ideen schaden den radikalen Kräften. Könnte das letztlich, wenn man das befolgte, zu mehr Kompromissfähigkeit und zugleich zu mehr Profil bei den übrigen Parteien führen?
Also ich glaube tatsächlich zu mehr Profil auf jeden Fall, weil die Auseinandersetzung kann ruhig kontrovers sein. Es geht aber um eine sachliche Auseinandersetzung und um das bei den Positionen nicht unbedingt verharren, aber sie klar machen, sie gut erklären und gegeneinander stellen.
Zum Schluss nochmal die AfD im Bundestag, obwohl die Strategien damals 2017, also die Tabubrüche, die Täter-Opfer-Umkehr, die Kampfansage gegen das angebliche Establishment hinlänglich bekannt waren. Waren die anderen Bundestagsabgeordneten wirklich sichtbar, hörbar, schlecht vorbereitet auf das, was da mit der neuen Partei ins Parlament zog? Warum ist das Ihrer Ansicht nach so gewesen?
Ja, ist eine gute Frage. Ein Grund war sicher, dass die anderen Parteien sehr mit sich selbst beschäftigt waren, naturgemäß im Wahlkampf. Ich glaube aber auch tatsächlich, dass ein ganz wichtiger Grund ist, dass es so eine Hoffnung auf Mäßigung gab. Man glaubte schon oder hoffte irgendwie, dass die AfD, wenn sie im Hohen Haus ist, also in dieser Herzkammer unserer Demokratie, sich auf eine bestimmte Weise mäßigen würde. Jetzt klingt es aus heutiger Sicht so ein bisschen naiv. Ich finde aber überhaupt nicht, dass es naiv ist. Ich finde, das ist konstitutiv, weil genau das folgt der Grundidee unserer repräsentativen Demokratie. Die ist auf Vertrauen angelegt. Alle anderen bewegten sich bisher in dem Rahmen des Anstands derer, die unterschiedlicher Meinung sind, aber das System an sich für tauglich halten. Und das ist vorbei. Ja. Jetzt sieht man sich einer Partei gegenüber, die den Parlamentarismus benutzt, um die Demokratie von innen heraus zu attackieren. Und da, finde ich, haben die anderen Fraktionen im Verlauf der Legislatur auch tatsächlich dazugelernt und sich darauf eingestellt. Da kann man zum Beispiel sehen, dass sie bei Geschäftsordnungsdebatten, dass nicht mehr jede Fraktion antwortet, sondern nur noch eine kurz antwortet, damit die Agenda nicht gesetzt wird. Damit nicht so viel Aufmerksamkeit erzeugt wird. Zudem hat das Parlament sich zum Teil auch neue Regeln gegeben. Also zum Beispiel hat es zum ersten Mal in dieser Legislaturperiode einen Ausschussvorsitzenden abgewählt, den Rechtsausschussvorsitzenden Stefan Brandner, weil er sich aus Sicht der Ausschussmitglieder als nicht mehr tragbar erwiesen hat in dieser Position. Das heißt also, ganz wehrlos ist die Demokratie da nicht. Sie kann sich einstellen auf den neuen Player.
Katja Bauer, eine der Autorinnen des Buches »Die Methode AfD – Der Kampf der Rechten – Im Parlament, auf der Straße und gegen sich selbst«. Co-Autorin ist Maria Fiedler. Gerade im Klett-Cotta-Verlag erschienen, 326 Seiten, 20 Euro.